Wir alle haben unsere Wünsche, Vorstellungen und Ziele, wie wir unser Leben gestalten wollen. Manche von uns haben schon als Kind berufliche Vorstellungen. Dabei wollen manche Feuerwehrmann werden. Manche wollen erst das machen, was ihre Eltern machen oder wissen noch gar nicht, wo sie hingehören. Es gibt aber auch Leute, die viel Zeit mit der Familie verbringen wollen und weniger an Karriere denken. In Bezug auf Arbeit gibt es völlig unterschiedliche Haltungen und Meinungen. Und während einige Arbeit noch immer als notwendiges Übel betrachten, wachsen die Ansprüche, insbesondere der jüngeren Generation, mehr als nur Geld verdienen zu wollen. Eine sinnstiftende Tätigkeit, in der man das tut und als Mensch anerkannt wird, anstatt sinnlose Regeln anzuerkennen, rückt für viele immer mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig werden auch die Anforderungen des Arbeitsmarktes immer höher und die Arbeitswelt wird immer komplexer. Dadurch werden immer mehr Menschen krank, Burnout, und können vorerst keiner Tätigkeit mehr nachgehen. Darüber hinaus gibt es heutzutage viele Menschen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, die nicht oder nur unter größten Anstrengungen überhaupt am sogenannten ersten Arbeitsmarkt teilhaben dürfen, um dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Willkommen zu unserem Podcast Inklusive Arbeitswelt aus der Reihe Social Work Night Talk. Mein Name ist Nina Leandra und ich frage mich, was wir tun müssen, um eine inklusive Arbeitswelt für alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, zu schaffen. Wie kann es also aussehen, eine Arbeitswelt, in der ein jeder mit oder ohne Behinderung sich wirklich frei von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt setteln kann und unter Berücksichtigung seiner Vorlieben, seiner physischen und psychischen Gesundheit mit seiner Arbeitskraft in die Gesellschaft einbringen kann? Um mich der Antwort auf diese Frage zu nähern, wage ich heute ein besonderes Gedankenexperiment im Gespräch mit den Sozialarbeitern Malou und Konstantin. Malou ist Sozialarbeiterin aus der Zukunft. Und so verwunderlich es klingt, sie wird uns heute darüber berichten, wie eine inklusive Arbeitswelt in ihrer Gegenwart bereits geschaffen wurde und vor allem, welche Schritte es heute im Jahr 2022 bräuchte, um diesem Ziel eines Arbeitsmarktes, an dem ein jeder, ganz gleich, ob mit oder ohne einer Behinderung, gut in all unserem Sinne teilhaben kann. Konstantin ist Sozialarbeiter in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen aus unserer Zeit, also 2022. Er wird uns erklären, wie er versucht, Menschen mit Behinderungen eine passende Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Leider habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen mit Behinderungen auf dem freien Arbeitsmarkt schnell ausgegrenzt werden. Deswegen bin ich froh, dass es Einrichtungen gibt wie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Die Werkstätten sind eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, eine angemessene berufliche Bildung und auch eine Beschäftigung im Arbeitsbereich zu bieten. Das sieht bei uns in der Werkstatt ganz vielfältig aus. Wir schauen ganz individuell nach passgenauen Leistungen. Zunächst werden wir aber erstmal, bevor der sogenannte Berufsbildungsbereich für 2 Jahre durchlaufen wird, schauen in einer Erprobungsphase, welche Arbeit den Fähigkeiten und den Interessen der Teilnehmer entspricht. Danach haben wir vielfältige Angebote. Die Beschäftigten können in der Werkstatt, zum Beispiel in der Verpackung, in der Elektromontage, im Lager oder in der Logistik eingesetzt werden. Sie können aber auch in den Bürodiensten oder Wirtschaftsdiensten arbeiten. Wir haben Kreativangebote wie zum Beispiel Keramikabteilung oder sie arbeiten in einer Lebensmittelzubereitung. Was noch ganz besonders ist, in der Werkstatt haben wir nicht nur Arbeitsplätze in den Betriebsstätten, sondern wir bieten auch sogenannte Außenarbeitsplätze an. Außenarbeitsplätze sind Werkstattplätze, das heißt, sie sind immer noch bei uns in der Werkstatt beschäftigt, aber die Menschen arbeiten vor Ort in den Betrieben mit einem besonderen Status. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst. Das ist nochmal ein spezieller Dienst, der quasi uns auch nochmal dabei hilft bei der Vermittlung von Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und was noch ganz besonders ist, was wir als Werkstätten auch anbieten müssen, sind die begleitenden Dienste. Darunter fallen verschiedene Professionen. Wir haben den Sozialdienst, in dem auch ich tätig bin. Wir haben Kontakte zu Rechtsbetreuern, zu den Teilnehmenden, zu vielen anderen Akteuren in der Eingliederungshilfe, aber auch zum Kostenträger. Und wir haben unterstützende Angebote. Wir bieten zum Beispiel Logopädie an, Heilpädagogik, Sportangebote oder Kulturtechniken, Kunst- und Kreativangebote. Wir werden regelmäßig Erhebungen durchführen, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht, um zu schauen, wie zufrieden unsere Beschäftigten mit ihrer Tätigkeit in der WFBM sind. Und jedes Mal sind wir wieder sehr zufrieden, wenn die Rückmeldung ist, dass eigentlich für die meisten Teilnehmenden die Werkstatt das passgenaue Angebot ist. Trotzdem möchte ich nicht außer Acht lassen, dass wir den Auftrag haben zur Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und leider liegt unsere Quote derjenigen, die wir tatsächlich vermitteln, immer wieder im unteren einstelligen Bereich.
Also Konstantin hat ja offensichtlich die Erfahrung gemacht bzw. berichtet davon, dass immer noch nur im einstelligen Bereich Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Dabei fordert die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich etwas völlig anderes und noch viel mehr. 2009 gab es ein Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen. Darin hieß es, dass es ein uneingeschränktes und selbstverständliches Recht auf Teilhabe für jeden Menschen gibt. Laut Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es, das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit, dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird, inklusive Arbeitsmarkt. 2016 gab es das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, das Bundesteilhabegesetz. Darin ging es darum, eine Abkehr vorzunehmen von einer institutionell orientierten Situation hin zu einer personenzentrierten Leistung. Malou hingegen entspringt einer Zeit, in der die Utopie eines inklusiven Arbeitsmarktes bereits Realität geworden ist.
Ich bin Malou und freue mich, für dein Gedankenexperiment heute aus der Zukunft zu euch in die Gegenwart gereist sein zu dürfen, Nina Leandra. Und ja, ich erinnere mich noch genau an die Zeit und die Problematik, die gerade beschrieben wurde. Also, dass Menschen, die sogenannt als nicht erwerbsfähig galten, kaum Zugang zum ersten Arbeitsmarkt, wie wir ihn kennen, hatten und stattdessen in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen beschäftigt wurden. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden super gute Grundlagen geschaffen, um Inklusion neu zu denken. Aber damals wollte es in der Praxis, einmal abgesehen von einigen ziemlich innovativen Projekten, flächendeckend einfach noch nicht so gut funktionieren. Zum Glück hat sich seitdem viel getan und von den damaligen Schwierigkeiten ist auf dem Arbeitsmarkt, den ich aus der Zukunft kenne, nicht mehr viel zu merken. Wir haben es nämlich fast geschafft, dass uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe und chancengleicher Zugang zum Arbeitsmarkt für alle, egal ob mit oder ohne Behinderung, beinahe realisiert ist. Das bedeutet, dass der Arbeitsmarkt sich gar nicht mehr so viel an Leistung oder Konkurrenz orientiert, sondern vielmehr an Inklusion. Und das entspricht für uns einer Sichtweise, in der jeder Mensch als gleichermaßen wertvoll erachtet wird. Dahinter liegt ein Menschenbild, das Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten eines jeden Menschen gibt. Und jeder Mensch handelt für uns in unserem Denken auch gleichermaßen sinnvoll. Das hat auch ganz viel mit einer breiten politischen und gesellschaftlichen Anerkennung von Vielfalt zu tun. Diversität ist heutzutage für uns selbstverständlich. Dazu gehören noch ganz viele andere Sachen, die die Arbeitswelt betreffen. Zum Beispiel, dass sich die Rahmenbedingungen der Arbeit und der Beschäftigung selbst an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Beschäftigten anpassen. Nicht mehr andersherum. Und die Vorgesetzten übernehmen bei uns die Verantwortung, dass jeder in seinem Sinne gut zum Gesamtergebnis beitragen kann und eine passgenaue Arbeit und gute Arbeitsbedingungen erhält und vorfindet.
Von einem solchen Arbeitsmarkt sind wir heute noch weit entfernt. Was müssen wir tun? Wie müssen wir aktiv werden, um unseren Arbeitsmarkt nachhaltig in einem positiven Sinne zu verändern?
Also aus meiner beruflichen Erfahrung gibt es da, glaube ich, Ängste und Vorurteile. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Teilnehmenden, die aus der Schule zu uns in die Werkstatt kommen, im Vorfeld schon durch die Reha-Beratung der Arbeitsagentur eigentlich den Weg in unsere Werkstatt geebnet bekommen haben. Das läuft dann meistens schon über Vorpraktika, wo dann verschiedene Arbeitsplätze von den SchülerInnen bei uns angeschaut werden. Und eigentlich ist dann relativ schnell klar, der Weg, der führt zu uns in die Werkstatt. Ich kann mir schwer erklären, woran das eigentlich liegt. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Eltern, die da eine Rolle spielen, die dann schauen wollen, dass das Kind einen geschützten Arbeitsplatz bekommt und vielleicht auch noch Vorurteile in Betrieben. Also es ist schon ein Problem, dass sie da bis dahin nichts anderes gesehen haben. Tatsächlich verwundert mich das auch immer wieder in meiner Arbeit. Wir reden über Inklusion in der Schule, die SchülerInnen gehen auf Regelschulen, teilweise wissen wir aber, es gibt immer noch die Förderschulen oder die sogenannten W&E-Klassen. Aber es wird sehr viel Wert gelegt auf Inklusion im Bereich Schule und danach ist häufig noch der Weg eine Einbahnstraße zu uns in die Werkstatt.
Also haben wir uns damals überlegt, wo wir einmal genauer hinschauen müssen, um Inklusion zu erreichen und haben verschiedene Ebenen ausfindig gemacht, auf denen Handlungsbedarf bestand. Zunächst ist uns da die individuelle Ebene eingefallen, die natürlich auch mit Schule zu tun hat. Einige Jahre nach der Einführung des Bundesteilhabegesetzes hat das dann dazu geführt, dass es notwendig und üblich wurde, dass Personen, die potenziell werkstattberechtigt sind, vor einer möglichen Werkstattaufnahme eine intensive berufliche Orientierung durchlaufen. Im Grunde haben wir das bisherige Vorgehen, das die Menschen direkt in die Werkstatt führte, einfach umgedreht. Heute ermöglichen wir den Menschen mit Behinderung flächendeckend vielfältige Erfahrungen, um Wahlmöglichkeiten möglichst groß zu halten. Dabei stehen die Stärken, Wünsche und auch Abneigungen und Schwächen eines jeden bei uns im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit, nicht ihre Leistungsfähigkeit. Und natürlich finden alle Praktika zunächst auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt. Dabei knüpfen wir vielfältig an verschiedene Methoden an, die es zum Teil auch damals schon gab, beispielsweise der persönlichen Zukunftsplanung. In Verbindung mit anderen Bewegungen, die den Arbeitsmarkt im Sinne der Bedürfnisse der Menschen verändern, ist das im Laufe der Jahre weit über die eigentliche Zielgruppe hinaus zum Erfolg geworden. Heute durchlaufen alle Menschen eine ähnliche Orientierungsphase. Für uns als SozialarbeiterInnen steht bei uns vor allem die Haltung im Vordergrund, dass jeder Mensch gut arbeiten kann, wenn er nur die richtigen Bedingungen auffindet. Wir assistieren den Menschen also dabei, ihren Weg zu finden, Wahlmöglichkeiten zu erfahren und für sich gute Entscheidungen zu treffen. Nicht nur nebenbei erforderte das auch eine neue Fachlichkeit und Haltung bei den Professionellen, also auch den Fachkräften der sozialen Arbeit. Dabei ging es für uns vor allem darum, die Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit anzuerkennen und ihnen partizipativ in der Entscheidungsfindung zu assistieren. Dazu gehört unter anderem auch, den Peer-Support zu unterstützen. Außerdem ist es für uns sehr wichtig, unsere Arbeit und ihre Wirkungen durch Begleitforschung zu überprüfen. Und nicht mehr die Kennzahlen, sondern die größtmögliche Teilhabe der Menschen misst unseren Erfolg.
Ja, also seit dem Bundesteilhabegesetz müssen wir uns als Fachkräfte ja immer wieder anhören, dass wir unsere Haltung überdenken müssen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht so recht, wie das gemeint ist, denn wenn ich so drüber nachdenke, mache ich das ja schon immer sehr personenzentriert und immer den Wünschen und Bedürfnissen der Beschäftigten unserer Werkstatt entsprechend. Ich sehe die Probleme ein bisschen an anderer Stelle. Denn wenn ich so drüber nachdenke, wir haben eigentlich schon eine super Organisation, was die individuelle Förderung der Beschäftigten angeht. Wenn wir uns aber die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt anschauen, das will einfach nicht so recht funktionieren. Ja, im Moment hat das vielleicht verschiedene Gründe. Wir sind in der Corona-Pandemie, wir haben diesen Fachkräftemangel, wo wir dann uns auch immer wieder von den Unternehmen anhören müssen, wer soll denn hier noch die Anleitung übernehmen, wenn wir selber nicht ausreichend Personal haben. Fachkräftemangel ist auch nicht unbedingt, was durch unsere Beschäftigten direkt abgedeckt werden kann, denn das entspricht nicht oft den passgenauen Arbeitsplätzen oder auch den individuellen Bedürfnissen unserer Beschäftigten. Was sich noch verändert hat durch das Bundesteilhabegesetz, ist, dass wir neue Leistungen haben. Für uns ist vielleicht ganz attraktiv das sogenannte Budget für Arbeit, was ein zusätzlicher Anreiz sein kann, wenn Werkstattbeschäftigte vielleicht im Rahmen eines Praktikums dann in einem Unternehmen arbeiten können und durch dieses Budget für Arbeit der Arbeitgeber einen festen Lohnkostenzuschuss bekommt und das vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz für die Wirtschaft ist. Wir haben auch noch andere Leistungsanbieter, die sehe ich noch ein bisschen kritisch aus der Rolle für mich als Mitarbeiter in einer Werkstatt, denn das ist natürlich eine zusätzliche Konkurrenz. Wenn ich jetzt auf unsere Beschäftigten blicke, ist das natürlich ein Vorteil, dass es diese weitere Leistung gibt. Was mich in meiner alltäglichen Arbeit zusätzlich sehr ärgert, ist, dass wir ja eigentlich gute Kooperationen mit den großen Unternehmen in der Region haben. Trotzdem will das nicht so richtig klappen, dass diese auch Praktikumsplätze für unsere Beschäftigten anbieten.
Damit ihr versteht, was Konstantin meint, Unternehmen müssen eigentlich schon heute eine Schwerbehinderungsbeschäftigungsquote erfüllen. Häufig geschieht das jedoch nicht. Dann muss eine Ausgleichsabgabe entrichtet werden, gemäß § 77 SGB IX. So eine Ausgleichsabgabe ist ungefähr zwischen 125 Euro bis 320 Euro pro Monat und pro Arbeitsplatz gedacht. Nach Angaben des Sozialverbandes Deutschland vom Herbst 2021 erfüllen 95% der verpflichteten Unternehmen in Deutschland diese Schwerbehindertenquote nicht. Ein Viertel von ihnen erfüllen die Quote nicht annähernd. Der politische und rechtliche Druck ist für die Betriebe noch lange nicht ausreichend vorhanden, damit sie die Arbeitsplätze so einrichten, dass sie auch für Menschen mit Eingliederungshilfebedarf angepasst werden.
Ein inklusives Arbeitsumfeld setzt zur Inklusion bereite Arbeitgeberinnen, Vorgesetzte und Kolleginnen voraus. Das ist eine weitere Ebene, auf der wir sehr aktiv sind. Auf dieser geht es vorrangig um eine Offenheit der betrieblichen Strukturen und des Arbeitsmarktes allgemein. Deswegen haben wir damals auch die Ausgleichsabgabe massiv erhöht und noch andere Maßnahmen eingeleitet, damit die Unternehmen mehr Anreize haben, Menschen mit Behinderungen einzustellen.
Ja, auch bei uns in der Werkstatt ist das mit der Finanzierung so eine Sache und oft mit Schwierigkeiten verbunden. Wir haben auf der einen Seite den Reha-Auftrag für die persönliche und individuelle Förderung unserer Beschäftigten. Die Kosten hierfür sind gedeckt durch die Kostenträger. Das entspricht ca. 70%. Dann haben wir aber auch das Wirtschaftlichkeitsprinzip. Das heißt, wir müssen für die Arbeit, die wir anbieten, an die Beschäftigten ein Entgelt auszahlen und das müssen wir als Werkstatt erwirtschaften. Am Ende kommt dabei ungefähr ein Entgelt von ca. 200 Euro im Monat raus. Das bedeutet für unsere Beschäftigten, dass sie häufig auf Transferleistungen wie der Grundsicherung angewiesen sind. Ich blicke ein bisschen positiv in die Zukunft, weil ich mitbekomme, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Moment gerade diesen Aspekt betrachtet und verschiedene Szenarien entwickelt, um zukünftig für ein gerechteres Werkstattentgelt zu sorgen.
Die Entlohnung der Werkstattbeschäftigten war tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Irgendwann haben wir dazu dann auch verstanden, dass Inklusion sich nicht von selbst gestaltet und wir die Leistungserbringer anders unterstützen und auch fordern müssen, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Die UN-BRK ist da überhaupt ein sehr gutes Stichwort, die mussten alle erst einmal verinnerlichen. Einfach nur mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes durch die Politik war das noch nicht getan und das war viel zu einfach gedacht. Wir mussten einfach wegkommen vom Fürsorgecharakter und dafür mussten wir eine Menge tun.
Es gibt also viele Ideen und Anstöße, den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten. Konstantin und Malou berichteten von möglichen Barrieren, der Rolle der Professionellen und vielen mehr. Heute besteht die Rolle der sozialen Arbeit ja zunehmend darin, dass soziale Arbeit sich ja vorrangig um die aus den Systemen Gefallenen kümmert. Die Rahmenbedingungen der Beschäftigung des Arbeitsmarktes müssen perspektivisch den Möglichkeiten und Bedürfnissen der beschäftigten MitarbeiterInnen angepasst werden. Dies äußert sich zum Beispiel durch Flexibilität der Tätigkeitszeiten, verschiedene Anforderungen an Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitsproduktivität und die Rücksichtnahme auf Leistungsschwankungen. Hier ist die soziale Arbeit gefordert, sich in Unternehmen konzeptionell einzubringen, um so einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Die zugrunde liegende Haltung fußt auf einem Menschenbild, das Menschen als sinnvoll handelnd erlebt, bedingt durch ihre Lebensgeschichten und sozialen Lebenszusammenhänge und ihnen ein Vertrauen in ihre Entwicklungsmöglichkeiten zuspricht. Aufgabe von Fachkräften der sozialen Arbeit könnte zum Beispiel sein, gemeinsam herauszuarbeiten, wie und vor allem, dass eine Person gut arbeiten kann und zu erkennen, wo das möglich ist. Der Mensch muss dabei vor allem erfahren, dass er wichtig ist, dass er Bedeutung für andere hat und etwas fehlt, wenn er nicht da ist. Dabei müssen individuelle Bedarfe und Ressourcen aller MitarbeiterInnen in den Blick genommen werden. Soziale Arbeit kann dabei begleitend wirksam sein und dafür sorgen, dass ein permanenter Dialog zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen partizipativ stattfindet, sodass auch wirtschaftlich gute Erfolge erzielt werden können.
Also wenn ich in die Zukunft blicke, glaube ich, dass es Werkstätten immer noch geben wird. Sie werden vielleicht anders aussehen als heute. Ich kann mir vorstellen, neue Zielgruppen, nicht ausschließlich Menschen mit Behinderung. Und ich hoffe, dass es das Wirtschaftlichkeitsprinzip nicht mehr gibt, um so den Druck zu nehmen für noch individuellere und passgenauere Förderung und hoffentlich mit einer engeren Verzahnung mit den Betrieben in der Region.
Ja, genauso sieht es bei uns heute in der Zukunft aus. Vor allem geht es uns heute und langfristig aber um ein universelles Design. Das heißt, dass die Werkstätten für alle Menschen offen sind. Überhaupt war es total wichtig, den Transformationsprozess der Werkstätten massiv anzuregen, also dass Veränderung stattfindet. Auch heute gibt es noch Werkstätten, aber die sehen halt ganz anders aus als früher. Zum einen sind sie quasi ein Sprungbrett für jedermann, der gerade nicht ganz so genau weiß, was er eigentlich machen will oder der gerade persönlich eine Krise durchlebt hat, die es erfordert, sich noch einmal neu zu setten und oder zu orientieren. Und zum anderen sind Werkstätten oft virtuell. Das heißt, die haben oft kaum noch eigene Räumlichkeiten, sondern die Mitarbeiter sind als Assistenzen und Coaches in den ganz normalen Betrieben des ersten Arbeitsmarktes unterwegs.
Soziale Arbeit versteht sich in der Zukunft anders. Sie betont ihre Funktion an der Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft, nicht nur in der Theorie, das äußert sich auch in ihrer Rolle in der Ausgestaltung von Arbeit, die sich an den Menschenrechten orientiert. Dabei handelt sie noch immer interdisziplinär. Ein weiteres Zukunftsszenario ist die veränderte Rolle der sozialen Arbeit. Sie sollte den Dialog von Menschen mit und ohne Behinderungen fördern, von Staat, Betrieben und Interessensvertretung. Dabei geht es immer auch um Entscheidungen, um die Erkenntnis beitragen zu können, dass der Arbeitsmarkt eine gestaltbare Institution ist. Überall sollte es systemische OrganisationsberaterInnen geben, die unter anderem dem Management zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die den Menschenrechten ganz allgemein sowie den individuellen Bedürfnissen der MitarbeiterInnen gerecht werden. Soziale Arbeit sollte in den Betrieben vor Ort fungieren, als Assistenz und Jobcoaches, für alle als Einzelfallhilfe, um die Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten ausfindig zu machen, die besonders gut zu einem Einzelnen passen. Die Hochschullehre und Weiterbildung hat dann eine ganz andere Bedeutung bekommen. Soziale Arbeit dient damit genauso der Reflexion gesellschaftlicher Rahmenbedingungen wie der Einzelfallhilfe.
Durch den Podcast wird mir bewusst, dass sich vieles verändern wird und dass ich als Sozialarbeiter viel dazu beitragen kann. Ich glaube, das wird kein kurzer und einfacher Weg, aber es beginnt alles mit einem ersten Schritt.
Ja, das stimmt. Das ist ein langer Weg und der braucht viel mehr als nur einen Schritt. Das ist ein sehr langer Prozess, aber letzten Endes kann ich nur sagen, das Durchhaltevermögen lohnt sich.
Ja, und zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Malu, und Konstantin bedanken. Ich hatte sehr anregende, interessante Gespräche und bin sehr dankbar, dass wir Malu hier aus der Zukunft bei uns hatten heute. Und liebe ZuhörerInnen, ich würde euch gerne einen Begleittext empfehlen mit weiterführenden Infos und Literatur. Und jetzt mache ich Feierabend, denn zu einem glücklichen Leben gehört auch der Feierabend. Bis dann!